Letztens war ich fasziniert und auch ein bisschen beunruhigt. Jemand sagte zu mir, dass viele Menschen zu ihm kämen, um mit ihm über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Das hat mich erstaunt und ein bisschen betrübt. Erstaunt hat mich die Aussage an sich und betrübt hat mich die Aussage deshalb, weil zu mir ganz, ganz selten Menschen kommen, um mit mir über ihre Bedürfnisse zu sprechen. Nun habe ich mir natürlich Gedanken gemacht über meine Ansprechbarkeit in Bezug auf Bedürfnisse, habe dann auch mit anderen Menschen über dieses Phänomen, über meine Beobachtung und meine Gedanken gesprochen und festgestellt, dass die Ursache ganz offensichtlich an einer ganz anderen Stelle liegt. Die Ursache für Missverständnisse liegt ganz häufig in Wörtern. Man könnte es auch als Wortspiele bezeichnen oder ich habe die Episode heute als Wörterspiele bezeichnet. Lasst uns mal gemeinsam mit Wörtern spielen und feststellen, welch großes Irritations- und Missverständnispotenzial die Arbeit mit Wörtern hat und was man dagegen tun kann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rössel. Lasst uns in dieser Episode mal ein bisschen mit dem Wort oder mit den Wörtern spielen. Lasst uns einmal ein bisschen Wörterspiele betreiben. Ich beginne mal mit dem Objekt, welches gerade auf dem Schreibtisch vor mir steht. Eine Tasse. Ja, Moment mal. Das Objekt, das vor mir steht, ist ja nicht die Tasse. Das Objekt, das vor mir steht, ist das Objekt, das vor mir steht. Ich bezeichne dieses Objekt als Tasse. Man könnte es wahrscheinlich auch anders bezeichnen, aber langläufig würde man das Ding, was hier steht, wohl als Tasse bezeichnen. Aber eine Sache ist klar. Das Ding, was vor mir steht, ist das Ding, das vor mir steht. Das Wort, das ich benutze, um das Ding zu bezeichnen, in dem Fall Tasse, ist meine Konstruktion, die ich verwende. Und weil andere Menschen die gleiche Konstruktion verwenden, um dieses Objekt als Tasse zu bezeichnen, deshalb komme ich im sozialen Raum klar. Also auch wenn meine Frau zur Türe reinkäme und ich würde sagen, hier steht eine Tasse, wäre sie nicht irritiert, sondern würde das nachvollziehen können, weil wahrscheinlich würde meine Frau dieses Ding, dieses Objekt auch als Tasse bezeichnen. Aber das ist keine Selbstverständlichkeit. Und die Selbstverständlichkeit, dass wir davon ausgehen, dass die Objekte von allen gleich bezeichnet werden, diese Selbstverständlichkeit nimmt ab mit der Konvergenz, die diese Begrifflichkeiten haben. Also Wörter mit einer hohen Konvergenz sind beispielsweise die Tasse oder das Glas, was hier auch steht, oder der Bleistiftspitzer, der daneben steht. Sowas habe ich tatsächlich, weil ich ganz gerne mit Bleistift schreibe. Andere Wörter wie Baum, wie Wiese, wie Haus oder Auto, Bus und solche Dinge haben eine hohe Konvergenz. Viele Menschen haben das gleiche Abbild, die gleiche Konstruktion des Objektes, dem sie dieses Abbild zugeordnet haben. Sie haben also ein Match durchgeführt. Sie haben dieses Objekt oder diese Art von Objekt mit diesem Wort verknüpft. Es gibt aber auch Wörter mit weniger hoher Konvergenz oder andersherum gedacht mit niedriger Konvergenz. Und genau an diesem Thema habe ich die Episode festgemacht, also mit meinem Intro. Beispielsweise das Wort Bedürfnis wäre ein Wort mit niedriger Konvergenz, denn sehr wahrscheinlich verstehst du unter Bedürfnis etwas anderes als ich. Ich jedenfalls habe etwas anderes unter Bedürfnis verstanden als der Gesprächspartner, der mir sagte, dass sehr viele Menschen mit ihm über ihre Bedürfnisse reden wollen. Wir schauen uns das gleich etwas genauer an. Also Bedürfnis ist ein Wort mit niederer Konvergenz, auch Führung, auch System, der Systembegriff selbst. Ja, was ist eigentlich ein System? Luhmann hat dafür eine Definition. Ein System ist die Differenz von System und Umwelt. Herzlich willkommen in der Welt der Systemtheorie. Wer bitte hätte das Wort noch so definiert? Die meisten anderen Menschen werden System anders definieren. Oder Service. Mit Service habe ich tatsächlich eine praktische Erfahrung gemacht, da ich sehr viel Service Consulting gemacht habe. Und ein Kunde und ich haben den Begriff des Service verschieden verwendet. Ich habe ihn im Sinne von ITIL verwendet, der IT-Infrastruktur Library, die ein bisschen mein Buch war, in dem ich geschmökert habe. Mein Kunde hat andere Quellen verwendet und natürlich seine eigene Erfahrung genutzt, um den Begriff Service dem Objekt zuzuweisen, das er unter Service versteht. Bei mir war das Objekt, für das ich Service verwendet habe, ein anderes. Wir werden auch das noch etwas genauer anschauen. Auch Management wäre so ein Begriff mit niederer Konvergenz oder Krise. Ja? Also das heißt, es gibt Wörter mit hoher Konvergenz, da gibt es eine hohe Übereinstimmung der Menschen, die diese Konstruktion verwenden für dieses Objekt. Und es gibt Begriffe und Wörter mit niederer Konvergenz. Und bei diesen Begrifflichkeiten können die Interpretationen weit abweichen. Julie C., die Autorin, hat das mal schön als Absprachen bezeichnet. Das fand ich ein sehr nettes Wort, das habe ich mir gleich gemerkt und sogar schon vor vielen Jahren mal eine Podcast-Episode dazu aufgenommen. Julie C. sagte, es gibt gewisse Dinge, die viele Menschen gleich sehen. Man hat also eine hohe Absprache. Der Himmel ist blau, dieses Geräusch ist das Zwitschern eines Vogels, dieses Geräusch ist das Blasen des Windes, dieses Ding ist eine Tasse. Für solche Aspekte gibt es hohe Absprachen und Menschen, die im Alltäglichen mit diesen Wörtern operieren, gewinnen den Eindruck, dass alle Menschen diese Dinge gleich sehen würden, weil es halt sehr gut funktioniert im sozialen Raum. Wenn wir uns jetzt aber in die Begrifflichkeiten der niederen Konvergenz begeben, da wo Bedürfnis, Führung, System, Service, Management und solche Begrifflichkeiten angesiedelt sind, da hört die Konvergenz auf und jeder von uns hat wahrscheinlich eine andere Bezeichnung für das Objekt gewählt, welches er mit dem entsprechenden Wort bezeichnet. Und dann beginnen natürlich Probleme, wenn diese Wörter nicht aufgeklärt und aufgelöst werden. Und deshalb funktioniert der Baum schlicht und ergreifend viel besser in der Kommunikation als das Wort Führung. Denn wenn wir jetzt hier gemeinsam diskutieren würden, was du und ich und all die anderen Zuhörenden unter Führung verstehen, würden wir wahrscheinlich genauso viele Perspektiven bekommen wie Menschen, die hier zuhören. Da kommen wir zu dem Punkt, dass die Karte nicht die Landschaft ist. Diese Idee ist von Alfred Korzybski und er hat es bereits 1931 vor fast 100 Jahren formuliert. Später wurde es von Gregory Bateson aufgegriffen und viele andere Systeme Stehenkinder verwenden es. Ich habe es das erste Mal in einem Buch von Fritz B. Simon gelesen. Das heißt also, die Idee, die Karte ist nicht die Landschaft, die schon fast 100 Jahre ist, hat es also mit großer Mächtigkeit in die heutige Zeit geschafft. Ganz grundsätzlich ist die Karte ein Abbild dessen, was ich darstellen möchte. Aber die Karte muss vereinfachen, muss selektieren, muss aus verschiedenen Perspektiven irgendwie auch anders aussehen. Das heißt, dieses Abbild, diese Karte ist immer eine subjektive Konstruktion derer, die sie anfertigen. Für manche Landschaften, gerade im topografischen Sinne, gibt es gute Landkarten, für andere topografische Landschaften gibt es schlechte Landkarten und für unsere soziale Landkarte beispielsweise gibt es eigentlich gar keine richtige Landkarte, an der man sich orientieren könnte, sondern hier hat jeder seine eigene Landkarte angefertigt und wir haben es mit einer Vielzahl von Landkarten zu tun. Ich hatte beispielsweise ein Projekt gehabt, in dem ich die Teilnehmenden bat, mal ihr Organigramm aufzuzeichnen. Ihr werdet nicht glauben, dass jeder der Teilnehmenden in diesem Seminar ein anderes Organigramm seiner Organisation aufgezeichnet hat. Das heißt, das Organigramm, eine Sache, die relativ klar sein sollte, sah bei jeder Person etwas anders aus. Jeder hat eine andere Karte in seinen Gedanken angefertigt und sie auch entsprechend visualisiert. Wörter verhalten sich nun genau wie Karten. Wörter sind Abbilder der Dinge, die wir damit bezeichnen wollen. Sie sind nicht das Ding. Also die Bezeichnung Tasse entspricht nicht dem Objekt, das ich mit Tasse bezeichne. Die Bezeichnung Auto ist nicht das Auto. Das liegt ja auf der Hand. Ja? In das Auto kann ich einsteigen, aus der Tasse kann ich trinken. Das Wort Tasse ist aber nur ein Abbild. Aus dem Wort Tasse kann ich nicht trinken und in das Wort Auto kann ich auch nicht einsteigen. Das heißt, das Wort versucht möglichst gut abzubilden, was das Objekt ausmachen soll, aber es wird nie vollständig gelingen. Es bleibt halt immer ein Abbild, es bleibt immer eine Karte und wird niemals die Landschaft sein. Das soll nochmal deutlich machen, dass dieser Gedanke im Systemischen durchaus relevant ist, aber nicht unbedingt und konsequent auf das Wort selbst angewendet werden kann und vielleicht sogar angewendet werden muss. Denn wenn ich keine eindeutige Karte habe, auf die alle gleichzeitig schauen können, dann muss improvisiert werden. Dann werden eigene Begriffe erfunden, dann werden Umschreibungen gesucht, dann werden Metapher und Bilder bemüht, die das Thema treffen können, aber auch nicht. Es werden in gewisser Weise sprachliche Modelle entwickelt, die am Ende nah rankommen sollen an das, was man ausdrücken möchte. Und für einiges gibt es noch nicht einmal Wörter, das wissen wir auch, dann tut man sich schwer, das überhaupt in Worte zu fassen, was man sagen möchte. Jeder von uns hat solche Situationen schon erlebt. Begeben wir uns nun in den Maschinenraum der Systemtheorie, dort, wo die Systemtheorie beginnt, gemäß Luhmann, mit der Differenz von System und Umwelt. Und das Ganze basiert, gemäß Luhmann, auf einer weitergehenden theoretischen Überlegung, nämlich Law of Form von Spencer Brown. Der erste Akt des Denkens ist die Unterscheidung oder Draw a Distinction. Jede Unterscheidung erzeugt dabei zwei Seiten. Das kann man sich einfach vorstellen. Wenn ich das eine vom anderen unterscheide, dann gibt es das eine und es gibt das andere. Und nun wird eine Seite bezeichnet, die andere bleibt unbezeichnet. Das heißt, jede Erkenntnis basiert zunächst einmal auf dieser Unterscheidung. Wirklich jede Erkenntnis, die wir Menschen erlangen. Luhmann schreibt in seinem Buch Einführung in die Systemtheorie auf Seite 71 den bemerkenswerten Satz: Draw a distinction. Mache eine Unterscheidung, sonst geht gar nichts. Wenn du nicht bereit bist zu unterscheiden, passiert eben gar nichts. Ja, so bringt er die Sache nochmal pointiert auf den Punkt. Was hat das nun mit Wörtern zu tun? Ich versuche nun mit dir, diese theoretische Überlegung auf Wörter anzuwenden und beginne wieder mit der Tasse, die hier gerade vor mir steht. Sie bietet sich geradezu an für dieses kleine Experiment. Die Tasse steht hier vor mir und ich habe sie von der Umwelt unterschieden. Ich habe eine Unterscheidung gemacht und dem entspricht das, was Spencer Brown sagte: Jede Unterscheidung erzeugt zwei Seiten. Das eine ist das Objekt der Tasse und der Rest ist der Rest. Weiter sagt Spencer Brown, eine Seite wird bezeichnet, die andere bleibt unbezeichnet. Das heißt, das Ding, was ich gerade von der Umwelt unterschieden habe, bezeichne ich als Tasse. Ich habe also eine Bezeichnung durchgeführt und damit nur eine Bezeichnung gesetzt, denn der Rest, der nicht Tasse ist, in meinem Fall Tisch, Mikrofon, Desktop, iPhone, Glas, Papier, Bleistiftspitzer, was hier noch alles dabei ist, das bezeichne ich jetzt nicht, sondern ich bezeichne die Tasse, aller Rest ist Umwelt. Damit habe ich genau das gemacht, was Spencer Brown als Kern des Systemischen bezeichnet hat. Ich habe unterschieden und ich habe eine Seite der Unterscheidung bezeichnet. Das Wort ist dabei die Bezeichnung. Was auf der anderen Seite liegt, bleibt im Dunkeln. Stellen wir uns nochmal konkret, oder stell du dir nochmal konkret diese Tasse vor, die gerade vor mir steht. Ich habe sie vorhin ja als Objekt bezeichnet, denn zunächst mal ist es nur ein Objekt. Dass ich dieses Objekt Tasse nenne oder sie als solche bezeichne, ist meine Konstruktion, habe ich so entschieden. Man könnte es auch anders machen, obwohl es sich hier um einen Begriff mit einer hohen Konvergenz handelt. Die meisten Menschen würden das Ding wahrscheinlich auch als Tasse bezeichnen. Man könnte es aber auch anders bezeichnen. Das heißt, ich habe eine Bezeichnung durchgeführt und den ganzen Rest bezeichne ich nicht. In dem Sinne habe ich jetzt mit dem Wort genau das gemacht, was Spencer Brown vorsieht. Ich habe eine Unterscheidung gebildet und dann eine Bezeichnung in Form eines Wortes gewählt. Auch der Bleistiftspitzer, den ich jetzt gerade von der Umwelt unterscheide, bezeichne ich mit Bleistiftspitzer. Auch das Glas, welches ich im Weiteren gerade von der Umwelt unterscheide, bezeichne ich mit Glas. Und nun stellen wir uns das Ganze mal etwas schematischer vor, bewegen wir uns also mal von meinem Schreibtisch in einen schematischen Raum und ziehen einfach mal einen Kreis. Und in diesem Kreis gibt es ein Innen, das ist das, was wir gleich bezeichnen müssen, und es gibt ein Außen, das nicht dazu gehört. Und wenn wir jetzt die Tasse nehmen, das Glas, den Bleistiftspitzer, dann ist das Innen relativ klar. Aber was ist Führung? Was ist Management? Was ist ein System? Was ist Service? Was ist eine Krise? Was ist also alles drin? Diese Unterscheidung, mal noch ganz ohne Bezeichnung, diese Unterscheidung machen wir alle verschieden. Jeder von uns kreist etwas anderes ein, was er oder sie beispielsweise unter Führung versteht oder halt auch unter Bedürfnis. Das heißt, die einen fassen den Begriff, dieses Wortspiel kennen wir ja auch, fassen den Begriff enger. Für die ist Führung genau das. Andere fassen den Begriff weiter. Für die ist Führung ein breites Spektrum an Möglichkeiten. Die einen haben einen kleinen Kreis, die anderen haben einen großen Kreis. Und nun schreiben alle Beteiligten zum Beispiel Führung da hinein. Der eine meint den kleinen Kreis, die andere meint den großen Kreis. Die beiden reden jetzt über Führung und wundere dich nicht, was in dieser Kommunikation passiert. Ein Missverständnis, fast schon logisch. Und niemand hat Schuld. Der mit dem kleinen Kreis hat genauso wenig Schuld wie die mit dem großen Kreis. Wir haben es mit zwei verschiedenen großen Kreisen zu tun, weil jeder von beiden eine andere Unterscheidung getroffen hat, die er dann mit Führung bezeichnet hat. Man kann das Spiel noch weiter treiben. Der eine könnte das Ding als Führung bezeichnen, der andere könnte in das gleiche Ding Management reinschreiben. Also selbst hier könnte es sein, dass das, was der eine als Führung bezeichnet, der andere, den gleichen Kreis, als Management bezeichnen würde. Missverständnis vorprogrammiert. Das heißt, wir haben es hier mit mehreren Problemfeldern zu tun, die sich sogar miteinander bedingen. Das heißt, die Größe der Kreise und damit das, was dazugehört, kann sehr verschieden groß sein. Und dazu ist die Bezeichnung natürlich frei wählbar von jedem, der diese Konstruktion durchführt. Klar gibt es jetzt einige Standards und einige Normen oder man kann sich auf Wikipedia berufen oder den Duden aufschlagen. Es ändert aber nichts daran, dass Wörter Konstruktionen sind. Selbst wenn dann alle sich auf Wikipedia oder auf den Duden oder auf irgendeine Enzyklopädie berufen sollten, bleibt das Wort eine Konstruktion. Dritte könnten mit anderen Wörtern Gleiches bezeichnen und selbst die, die sich an der Definition orientieren, haben sicherlich noch Facetten in Unterschieden, die dann am Ende doch wieder für Missverständnisse sorgen könnten. Das heißt, wir haben die unterschiedlich großen Kreise und wir haben die Problematik, dass wir sie jeweils verschieden bezeichnen können. Luhmann hat das Ganze doppelte Kontingenz genannt. Sinngemäß, ich weiß nicht, was du meinst, du weißt nicht, was ich meine. Und was jetzt etwas irre klingt, ist eine wirklich entlastende Erkenntnis, denn es besteht ja die Möglichkeit, diese Missverständnisse aufzulösen. Niemals vollständig, aber mindestens mal ein bisschen. Das Ganze erklärt, warum Menschen dasselbe Wort benutzen und trotzdem aneinander vorbeireden. Oder warum sie verschiedene Wörter benutzen und vielleicht das Gleiche meinen. Das Ganze ist überhaupt kein Fehler, kein Problem, kein Versagen von irgendeiner Person, sondern aufgrund der Konstruktion der Wörter systemisch bedingt. Es geht also überhaupt nicht anders. Und auch die besten Denker können daran nichts ändern, weil sie ja nicht nur mit sich selbst kommunizieren, sie kommunizieren ja auch mit anderen. Ja, und gerade Luhmann ist ja ein Kandidat, der Wörter völlig anders belegt hat. Also seine Wortschöpfungen, die er in seinen Büchern verwendet, die sind zum Teil anders belegt, als wir sie in der Alltagssprache belegen würden. Das heißt, wenn wir Luhmann verstehen wollen, dann müssen wir nicht nur lernen, wie seine Wörter funktionieren, sondern zum Teil auch noch umlernen, dass die Wörter, wie er sie verwendet, nicht die Wörter sind, die wir seither für etwas anderes verwendet haben. Also eine sehr schwierige Angelegenheit, wenn man mit den Wörtern spielt oder Wörterspiele betreibt. Und das machen wir eigentlich die ganze Zeit. Ja, zurück zu meinem Eingangsphänomen. Jemand sagte ja zu mir, dass sehr viele Menschen zu ihm kommen, um mit ihm über ihre Bedürfnisse zu reden. Ich wiederum bin davon ausgegangen, dass zu mir kaum jemand jemals gekommen ist, um mit mir über seine Bedürfnisse zu reden. Und ich habe ja ein bisschen daran gezweifelt, ob ich schlecht ansprechbar bin für die Bedürfnisse von Menschen. Das Problem war aber gar nicht meine Ansprechbarkeit. Ich hoffe jedenfalls, dass die gut ist, was die Bedürfnisse von Menschen anbelangt, sondern die verschiedene Bedeutung des Wortes Bedürfnis. Oder andersherum, mein Gesprächspartner und ich, wir haben unter Bedürfnis etwas anderes verstanden. Ich verstehe unter Bedürfnis tiefe psychologische Bedürfnisse, also zum Beispiel Zugehörigkeitsgefühl, Machtgefühl, Ängste und solche Dinge, die tief in der Seele der Menschen verankert sind. Und mir passiert es tatsächlich selten, dass Menschen mit mir über ihr Machtbedürfnis sprechen, in abstrakter Art und Weise oder über ihr Zugehörigkeitsbedürfnis. Man redet dann über Interessen vielleicht, man redet vielleicht auch über Wünsche, aber ich bezeichne Bedürfnis als das tief in den Menschen liegende Bedürfnis. Mein Gesprächspartner hat den Bedürfnisbegriff sehr viel größer gefasst. Für ihn ist Bedürfnis durchaus auch ein Wunsch, der geäußert wird, oder ein Interesse, was ein anderer Mensch haben kann. Für ihn ist also der Kreis, den er mit Bedürfnis bezeichnet hat, viel größer als für mich. Und deshalb haben wir im wahrsten Sinne des Wortes aneinander vorbeigeredet. Und dennoch beide eine tolle Erkenntnis erlangt, nämlich genau die, die mich zu dieser Episode motiviert hat. Wie lässt sich das nun auflösen? Wie kann man dieses Problem lösen? Nun beispielsweise kann man nach Beispielen fragen. Wenn man sich nicht sicher ist, ob die andere Seite das, was ich so bezeichne, auch so bezeichnen würde, wenn man sich nicht sicher ist, ob die Größe des Kreises beim anderen so groß ist wie mein Kreis ist, dann kann man sich versuchen, über Beispiele zu synchronisieren. Man könnte sagen, nenn mir doch mal ein Beispiel für Führung oder nenn mir doch mal ein Beispiel für ein Bedürfnis. Und wenn dann das Beispiel geäußert wird, dann kann man es mit seiner eigenen Landkarte abprüfen und gegebenenfalls die Landkarte korrigieren. Man kann Gegenbeispiele testen. Man könnte beispielsweise auch sagen, was wäre denn für dich kein Bedürfnis oder zum Beispiel, was ist für dich keine Führung? Und man kann Grenzfälle klären. Man könnte zum Beispiel sagen, gehört das beispielsweise noch dazu oder gehört das schon nicht mehr dazu? Es macht also wenig Sinn, Definitionen auszutauschen und sich gegenseitig um die Ohren zu hauen, welche Enzyklopädie man jeweils schon gelesen hat. So nach dem Motto, ja, aber ich habe doch die Definition von A, dann sagt der andere, ja, aber ich habe meine Definition von B. Und wenn man dann in Wikipedia schaut, dann sagt der nächste, ja, aber ich habe meins aus dem Duden und der vierte hat es dann aus irgendeinem YouTube-Video. Das macht also relativ wenig Sinn, Definitionen auszutauschen. Das ist dann nur, ja, akademischer Diskurs, der meines Erachtens ein Scheingefecht führt. Eine wirklich gute Lösung ist dagegen, die Landkarten, die Bilder zu synchronisieren, die Bilder auszutauschen, die wir vom jeweiligen Sachverhalt angefertigt haben. Was ist mein Bild von Führung? Was ist das Bild von Führung der anderen Gesprächsperson? Was ist mein Bild von System, von Service, von Bedürfnissen? Und wenn man seine Bilder synchronisiert, beispielsweise über Beispiele, über Gegenbeispiele oder über Grenzfälle, dann stellt man fest, okay, wir haben hier die gleiche Landkarte, so wie bei der Tasse, und können mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Verständnis weiter operieren. Oder wir haben ganz verschiedene Landkarten angefertigt und müssen erstmal korrigieren und anpassen, sodass wir mindestens mal für dieses Gespräch mit einer gemeinsamen Landkarte navigieren. Sonst geht der eine nach links und die andere geht nach rechts. Zusammenfassend ist jedes Wort und damit auch alle Wörter eine Konstruktion, die wir konstruiert haben. Jeder Mensch füllt in jedes Wort, welches er konstruiert, einen anderen Inhalt hinein. Und jetzt nach diesem systemtheoretischen Exkurs wissen wir, es ist eigentlich genau andersrum. Zuerst machen wir eine Unterscheidung und dann eine Bezeichnung, kommt aber aufs Gleiche raus. Das heißt, das Wort, die Landkarte, die wir zur Landschaft gebildet haben, ist bei jedem von uns verschieden. Mit dieser Erkenntnis hoffe und denke ich, hört man besser zu, fragt man besser nach, um die Wahrscheinlichkeit einer gelingenden Kommunikation zu erhöhen. Dabei wünsche ich dir sehr viel Erfolg. Bleib interessiert und neugierig. Unternehme was. Dein Heiko.